Katrin hat schon gesagt, die Predigtserie heißt Alles Sex? Fragezeichen, auch abgeleitet aus dem, was man so in den Medien wahrnimmt. Vieles geht ums Thema Sexualität und Unhufe wird geschrieben und geredet und diskutiert in dem Bereich. Ich bin jetzt nicht das Beispiel am erzählen, wo Katrin vielleicht noch drauf zurückkommt, sondern ich bin erstmal ein Negativbeispiel am erzählen, weil ich finde, Themen werden einmal noch deutlicher, wenn man auch den Kontrast malt, also wenn man sagt, wie krass eigentlich auch schief geht. Und ich steige ein mit einer Geschichte, die in der Bibel im Alten Testament steht. Wir lesen sie im 2. Samuel 11 und dort steht: Eines frühen Abends stand David auf, nachdem er sich eine Weile ausgeruht hatte, und ging auf dem flachen Dach seines Palasts spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war, und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Man berichtete ihm, die Frau heißt Bathseba, sie ist eine Tochter von Eliam und verheiratet mit Uriah, einem Hethiter. David sandte Boten zu ihr, ließ sie holen, Bathseba kam und er schlief mit ihr. Es gibt ein Lied von einer deutschen Band und das habe ich auch schon gehört, das Lied, und ich werde es jetzt nicht abspielen, aber dort heißt so im Refrain drin: Männer wollen nur das eine. Es ist ein Lied, das sonst nicht sehr empfehlenswert ist, weil es kommen auch ganz andere Ausdrücke in dem Lied vor, deswegen verzichten wir ja auch heute drauf. Aber das ist so der Refrain. Männer wollen nur das eine. Und für die, die sich jetzt ertappt fühlen, die können sehen, also es ist schon in der Bibel so. Und mir hat das so gewisse Bauchschmerzen verursacht, weil ich bin ja auch ein Mann. Und ich habe gemerkt, das ist relativ schwierig. Weil wenn wir jetzt auf dem Beispiel bleiben, dann müsste man eigentlich ableiten, Sexualität ist grundsätzlich gefährlich. Es ist ein Haufen Ausbeutung mit dem Thema verbunden und es ist eigentlich relativ schwierig, da überhaupt einen gesunden Umgang damit zu finden. Man sieht aber in dem Beispiel auch etwas anderes. Man sieht in dem Beispiel von David Menschen generell, ich glaube, das ist nicht nur bei den Männern so, sind auf der Suche nach einem Kick. Das hängt mit unserem Kirni zusammen. Alle Menschen haben gern, wenn ein Glückshormon ausgeschüttet wird. Und Glückshormone werden eben ausgeschüttet bei der Sexualität, besonders viel sogar. Und deswegen kann ich mich sehr gut in den David hineinversetzen. Es ist völlig logisch, dass man als Mensch, auch als Mann, auf der Suche nach einem Kick ist. Ich merke dann auch noch, der war zu Hause, die Truppen sind weit fort, so wahnsinnig viel scheint er nicht zu tun zu haben, weil er hat sogar Zeit für das Mittagsschläfli. Und dementsprechend hat er hinterher vielleicht auch so ein bisschen Langeweile gehabt. Da ist die Chance extrem hoch, dass man auf der Suche nach einem Kick ist. Ich lerne, ein Blick reicht schon aus. Es heißt ja da so schön, sie war sehr schön und da fiel der Blick auf eine Frau. Ein Blick genügt und es ist schon etwas am Ablaufen im Kirni. Im Kirni läuft schon etwas ab, man spinnt sich aus oder man malt sich aus, was wäre alles möglich? Ein Blick genügt. Und dann wird der Blick zu einem Gedanke und die Gedanke nachher zu einer Tat. Die Bibel sagt dem, das ist eigentlich die logische Folge, oder? Wenn nach dem Blick nicht irgendwo ein Stopp gesetzt wird, dann geht das mit einem Gedanke weiter und der Gedanke wird meistens irgendwo dann zu einer Tat. So ist es zumindest beim David gewesen. Und das kann mich als Mann auch so ein Stück weit hilflos machen, wenn ich merke, ah, das läuft immer so ab. Mir ist aufgefallen, was ist denn eigentlich da der andere Weg? Oder ich habe mich gefragt, was wäre denn eigentlich das, wie sich Gott das vorgestellt hat mit der Sexualität? Läuft das immer so oder muss das immer so laufen? Und ich bin auf einen Text gestoßen, der steht im 1. Thessalonicher 4. Im 1. Thessalonicher 4 steht: Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell unmoralischen Leben. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt und in den Augen der Menschen anständig ist. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner von euch darf seine Grenzen überschreiten und seinen Mitmenschen mit dessen Ehepartner betrügen. Denn wir haben es euch bereits mit allem Nachdruck gesagt. Wer so etwas tut, wird in Gott einen unbestechlichen Richter finden. Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem ganzen Leben ehren. Wer sich über diese Anweisung hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, er verachtet Gott, dessen Heiliger Geist in euch wohnt. Was ich gelernt habe während der Erarbeitung von dem Thema heute, dass Sex in der Bibel heilig ist. Ich werde das gleich noch erklären. Und wir merken, das ist etwas, was ganz anders ist zu dem, wie eigentlich Sexualität in dieser Zeit wahrgenommen worden ist. Das ist ein Gedicht von einem römischen Poet, wo bevor Jesus geboren worden ist, ist das Gedicht entstanden. Einfach als Beispiel, wie Sexualität damals ausgelebt worden ist. Wenn dein Becken anschwillt und ein Hausmädchen oder ein Sklavenjunge zur Stelle ist, wenn dein ständiges Verlangen geweckt wird, bevorzugst du es, vor Spannung zu platzen? Ich nicht. Ich genieße die Liebe, die verfügbar und einfach ist. Kann man jetzt sagen, ja, heute wird alles schlimmer. Wenn ich denn so Gedicht lese, merke ich, das Thema ist irgendwie uralt. Und die Versuchung oder die Problematik mit dem Thema müsse in irgendeiner Art und Weise umzugehen, das ist auch relativ alt. Ein Poet, wo vor Jesus gelebt hat, schrieb so ein Gedicht und man weiß aus den Geschichtsbüchern, so ist es damals auch gelebt worden. Es ist völlig unnatürlich gewesen, dass Sexualität sich auf einen Partner reduziert hat. Heute würde ich sagen, klingt das Gedicht in öppe so. Sex ist einfach etwas, was mein Körper braucht. Tiere leben ihre Triebe auch aus, es ist doch nur Sex. Das ist so, finde ich, die moderne Form von dem Gedicht, von dem alten Römer, den ich vorher vorgelesen habe. Die Bibel ist da nicht einverstanden. Die Bibel sagt uns etwas anderes. Sex ist heilig. Warum? Weil wir selber auch heilig sind. Es steht dort: Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Eine andere Übersetzung von dem Vers lautet: Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Also, Gott will dir alles von deinem Leben. Er will nicht nur dein Herz, er will nicht nur deine geistliche Verbindung, sondern er will alles. Das bedeutet auch der Körper. Und heilig ist einfach ein Zugehörigkeitsbegriff. Wenn du heilig bist, denn bist du zugehörig zu Gott. Das heißt, du gehörst zu Gott, weil Gott sich zu dir stellt. Und wenn Sex heilig ist, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass er denkt, ist für eine Beziehung. Er ist reserviert. So wie dies Leben reservierst für Gott, ist Sexualität reserviert für den einen Schutzraum, wo es braucht, der einen Teil, wo die Bibel sagt, das ist Ehe. Dort gehört Sexualität inne. Es heißt, jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt und in den Augen der Menschen anständig ist. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Es gibt ja auch Briefe, die entstanden sind, nachdem das Neue Testament schon fertig war. Und in einem von so einem christlichen Brief steht das drin. Da schrieb ein Christ an andere Christen: Wir teilen unseren Tisch mit allen, aber unser Bett nicht mit allen. Und er setzt einen Gegenpunkt zu dem, was die römische Gesellschaft damals, also im großen römischen Reich damals, was dort gelebt worden ist. Dort hat man nämlich den Tisch nur mit Leuten geteilt, die sowieso zur Familie oder zu den Freunden gehört hat. Man hat nicht einfach, ist nicht großzügig gewesen in der Gastfreundschaft, aber das Bett hat man mit allen möglichen geteilt, so wie das vorher im Gedicht auch zum Ausdruck gekommen ist. Und er sagt, bei den Christen ist das genau andersrum. Wir teilen unseren Tisch mit allen, aber unser Bett nicht mit allen. Das heißt, es ist eine große Gemeinschaft im Bereich von der Gastfreundschaft, aber im Bereich von der Sexualität ist es relativ schmalspurig. Da ist es auf jemanden begrenzt. Und wie hätte das können überhaupt stattfinden? Wie hätte man können so einen Lebensstil entwickeln in einer Kultur, wo so ganz anders gelebt hat? Und ich habe gemerkt, das hängt alles am Heiligen Geist. Und so sagt das ja auch der Bibeltext. Wer sich über diese Anweisungen hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen. Er verachtet Gott, dessen Heiliger Geist in euch wohnt. Also der Lebensstil, wir teilen unseren Tisch, aber unser Bett nicht mit allen, unseren Tisch mit allen, aber unseren Bett nicht mit allen. Der Lebensstil ist nur möglich für Menschen, die mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Jetzt bin ich ja aber eingestiegen mit einem Negativbeispiel von einem Mann, wo es in der Bibel mehrfach heißt, er sei erfüllt gewesen mit dem Heiligen Geist. Und das zeigt mir, Erfüllung mit dem Heiligen Geist schützt uns nicht hundertprozentig vor Sünde. Erfüllung mit dem Heiligen Geist bedeutet nicht, dass du nie mehr schuldig wirst. Aber Erfüllung mit dem Heiligen Geist zeigt dir, wie es nachher weitergehen kann. Im Psalm 51 betet der David nach dem Negativbeispiel mit der Bathseba: Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Im gleichen Psalm ist auch die Bitte verpackt: Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und für mich ist das so zum Anstoss geworden, wie können wir eigentlich eine gesunde Sexualität entwickeln? Wie geht das? Wie kann das funktionieren? Das Erste: auf dem Weg zu einer gesunden Sexualität. Und ich beschrieb das extra als Weg, weil das wird nicht einfach buff machen und es ist dann hinterher alles komplett, sondern es ist ein Weg. Und das Erste ist, dass wir uns selber annehmen, in aller Gefallenheit. Mir ist etwas aufgefallen, ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Im Alten Testament gibt es unhufe Negativbeispiele in Bezug auf Sexualität, wo Männer involviert sind. David ist nur ein Beispiel. Da gibt es noch andere Männer, die im sexuellen Bereich nicht alles so gemacht haben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Im Neuen Testament sind erstaunlich viele Frauen erwähnt, wo im sexuellen Bereich nicht das gelebt haben, wo Gott sich vorstellt. Ich weiß nicht, an was das liegt, aber mir ist das einfach mal aufgefallen. Tun Sie mal nachprüfen, ob das überhaupt stimmt, was ich da erzähle. Altes Testament, vor allem Männer, wo es Probleme haben im Bereich von der Sexualität, Neues Testament, vor allem Frauen. Beispiel, die Ehebrecherin, oder? Da ist gar nicht von einem Mann gedreht, also da ist wahrscheinlich auch nochmal jemand beteiligt gewesen, aber die Ehebrecherin ist nachher im Zentrum. Oder die Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus darauf hinweist, das ist gar nicht dein Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst. Oder eben die Frau, die ich jetzt noch als Beispiel nehme. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist eine Frau gewesen, die bekannt war als Prostituierte, die mit verschiedenen Männern Sex hatte. Und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Und da merken wir etwas, was für mich ganz wichtig ist in dieser Predigtserie. Jesus Christus hat mit Leuten, die es im Bereich der Sexualität nicht auf die Reihe gebracht hat, hat er Kontakt gesucht und gefunden. Er hat die Leute nicht einfach ausgeschlossen oder er hat auch nicht probiert, möglichst einen weiten Bogen um die Leute zu machen. Sondern er hat sie zurückgerufen. Er hat gesagt, was du gemacht hast, ist nicht in Ordnung. Aber das ist nicht das Ende. Deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Das bedeutet auch so viel wie, mach jetzt nicht wieder die gleichen Fehler. Gang nicht zurück in dein alte Leben, sondern leb einen neuen Lebensstil. Aber, und das ist ganz wichtig, Jesus Christus ist da als der, der uns in allererster Linie annimmt. Er ist nicht der, der uns in allererster Linie verurteilt, sondern er ist der, der in allererster Linie uns annimmt. Deine Sünden sind dir vergeben. Und es ist auch der, wo es dann die Kraft gibt und auch die Weisung gibt, wie ein anderer Lebensstil kannst einüben. Dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Auf dem Weg zur gesunden Sexualität steht, sich selber können annehmen mit der Geschichte, die wir mitbringen. Auch mit dem Weg, wo wir gehen, mit den Entscheidungen, die wir treffen oder getroffen haben. Und das Zweite ist, dass wir unsere Bedürfnisse wahrnehmen. Die Bedürfnisse, die da sind, aufgrund von unserer Geschaffenheit als Mann oder als Frau. Die Bedürfnisse, die uns auch manchmal vielleicht verleitet zu Sachen, die wir nachher bereuen. Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem ganzen Leben ehren. Ich sehe es von mir, wie ich das probiere umzusetzen in meinem Leben. Bedürfnis wahrnehmen. Wenn mir ein Blick auf eine andere Frau fällt, dann probiere ich nicht erst mein Kopfkino voll ablaufen zu lassen, sondern dann probiere ich schon dort wie zu stoppen und sage, was hat eigentlich Gott mit dieser Frau im Sinn? Was ist der Wille von Gott mit dieser Frau? Und was ist der Wille von Gott mit mir? Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem Leben ehren. Und dann Bedürfnis erfüllen. Es ist eigentlich ein Paradox, das wir in der Bibel immer wieder erleben. Das, was wir nicht haben, sollen wir geben. Ich mache zwei Beispiele. Die Frau, die Witwe, die praktisch nichts mehr hatte, die hat noch ihr letztes Geld eingelegt als Opfer. Sie hat eigentlich nichts gehabt und hat es trotzdem gegeben. Die Jünger, die dieser Menge zu essen haben sollen geben, die haben eigentlich nichts gehabt. Und die sollen die Menge versorgen. Jesus hat gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und im Bereich von der Sexualität habe ich gemerkt, das ist nicht übertragbar. Also ich kann nicht sagen, ja, wenn ich schon keine Sexualität habe, dann gebe ich sie jetzt. Nein. Aber wenn ich mit meinen Bedürfnissen nicht zum Zug komme, dann bin ich parat, erstmal zu geben. Und ich mache das fest an den Verse im Galaterbrief. Dort sagt der Paulus: Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben. Das ist, wenn mir nachgeht. Das ist, wenn mir es genau so macht, wie die Römer zu der Zeit oder wie man das heute so macht. Und jetzt kommt das Gegenprogramm. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Es gibt so einen Spruch, der heißt: Sex beginnt in der Küche. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Und das ist für mich so ein bisschen ein Bild, oder? Weil wenn im Bereich von der Sexualität, wenn mir die ganze Zeit nur sagen, ja, ich habe ein Bedürfnis und das muss jetzt irgendwie meine Ehefrau oder sonst irgendjemand muss das Bedürfnis erfüllen, dann ist klar, dann gehen wir den Weg, wo da oben beschrieben ist. Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach. Das ist der Anfang von den Verse. Aber wenn wir sagen, weil wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, können wir gehen, auch wenn wir nicht überkommen, dann kann das sein, dass man sich halt auch als Mann in die Küche stellt und am Abend den Abwasch erledigt. Oder die Küche aufräumt oder was auch immer denn noch zu tun gibt. Und das ist das Prinzip, wo ich im Neuen Testament immer wieder finde. Es ist nicht, gib deine Bedürfnisse nach und dann hinterher kommt es gut, sondern die Frage ist, was kannst du eigentlich geben, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Und es ist ganz interessant, was der Heilige Geist Neues auslöst, oder? Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, das sind alles Sachen, wo wir im Zusammenleben nötig haben. Und das sind alles Sachen, die hinterher zu etwas Gutem führen. Während das, was dort oben steht, hinterher zu viel Leid und viel schlechte Situationen führt. Der Satz, der mich am meisten bewegt hat die Woche, und deswegen gebe ich den am Ende mit. Der Reiz für Männer besteht darin, nicht ans Ziel zu kommen. Der Reiz für Männer besteht darin, nicht ans Ziel zu kommen. Und ich frage mich, wenn der Satz im David gelebt hätte, wenn der Satz im David aktiv gewesen wäre, mein Ziel ist nicht ans Ziel zu kommen, sondern mein Ziel ist, etwas Gutes zu machen. Mein Ziel ist, meine Zeit dafür einzusetzen, dass andere Freude haben, dass andere Frieden haben, dass anderen etwas Gutes passiert. Da wäre die Geschichte wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Es ist eine riesige Chance, dass wir heute Abend mal feiern. Weil mit dem Thema Sexualität sind, denke ich, immer die gleichen drei Aspekte verbunden. Und die drei Aspekte finden wir alle auch im Abendmahl. Der erste Aspekt, oder der, wo ich jetzt als erster Aspekt nenne, ist der von der Buße. Wahrscheinlich ist es nicht nur mir so gegangen in der Erarbeitung von dieser Predigt, aber wir merken alle, wie unvollkommen wir sind. Wie wir manchmal auch die falschen Ziele hinterherrennen. Wie wir uns vielleicht auch Zeug vorstellen, wo gar nicht das ist, was Gott will. Und da ist es gut, herzustehen und zu sagen, Herr Jesus Christus, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Annahme. Ich brauche wieder neues Wissen, dass du Versöhnung geschaffen hast. Das ist der Aspekt von der Buße. Aber es kann auch sein, dass wir merken, wir leben so wenig von dem da unten. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte. Wir sind angewiesen darauf, dass uns der Heilige Geist erfüllt, dass wir das Leben können ausleben. Dass wir dem Programm folgen und nicht dem anderen. dass wir wie ein neues Update machen in unserem Kopf und sagen, das ist das, wo mein Leben soll dazu dienen. Liebe, Freude, Friede, Treue, Selbstbeherrschung. Dann ist es Abendmahl in dem Sinn, ein Mal zum Bitten, dass Gott uns die Kraft dafür schenkt. Bitten, dass er uns mit dem erfüllt, was wir brauchen. In der nächsten Woche, heute. Und das Dritte, dass wir dankbar werden. Dankbar über dem, was Jesus in unserem Leben schon alles da hat. An Gutem, an Schönem. Was er auch wird tun, unabhängig von der Sexualität. Ganz breit, ganz groß. Und dass er uns immer wieder neu begegnet und neu beschenkt mit seiner Liebe, mit seiner Freude und seinem Frieden, wo unabhängig ist von Sexualität. Es gibt, und mit dem schließe ich ab, einen theologischen Streit. Und ich bin dem noch nicht ganz auf die Schliche gekommen, aber ich tue mal wenigstens andeuten. Die Frage ist, gibt es überhaupt Sexualität im Himmel? Die einen sagen ja, nein. Die anderen sagen, mal, wahrscheinlich schon. Aber egal, wie man jetzt den Streit ausfeitet, es ist völlig klar, Gemeinschaft im Himmel wird so viel mehr sein, als das, was wir uns vorstellen können. Gemeinschaft im Himmel wird so anders sein, als das, was wir uns vorstellen können. Dass all das, was wir hier haben, auf dieser Erde und sei es die Sexualität, nur ein kleiner Vorgeschmack ist. Nur ein kleiner Vorgeschmack. Und deswegen lese ich heute Verse aus dem Matthäus 26, weil dort kommt auch der Aspekt vom kleinen Vorgeschmack. Dünn zuhören. Während die Jünger mit Jesus aßen, nahm er ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Und jetzt kommt der Aspekt vom Himmel. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Das Abendmahl war sozusagen der letzte gemeinschaftliche Anlass von Jesus mit den Jüngern damals. Und er gibt einen Ausblick auf das, was im Himmel wird kommen. Er wird wieder sich mit uns an den Tisch setzen und er wird wieder mit uns feiern. Wir werden wieder mit ihm können essen und trinken. Und das bedeutet, wir haben viel Grund, uns vorzufreuen auf das, was kommt. Und unter dem Aspekt können wir auch heute feiern miteinander das Abendmahl. Das läuft so, während die Band mit uns in den Lobpreis einsteigt, Lieder singt zur Ehre von Gott, dürft ihr hinterher gehen an den Tisch oder dafür an den Tisch und euch bedienen mit Brot und bei uns ist es Traubensaft. Und wenn ihr es anliegen habt, wo ihr sagt, das wäre cool, wenn jemand dafür könnte beten, dann bin ich da vorne. Der Thomas Baltensberger ist hinten im Foyer, Daniela ist da vorne. Dann gönnt zu diesen Leuten und lasst euch segnen oder nennt euer Anliegen kurz, dass wir dafür miteinander beten können. Abendmahl ist die Zeit vom Gemeinschaft haben. Das bringen wir zum Ausdruck, indem wir miteinander singen. Das bringen wir zum Ausdruck, indem wir uns an die Gemeinschaft, die Jesus uns anbietet, erinnern und wir bringen es zum Ausdruck, indem wir miteinander beten. Nehmt die Chance, die Gemeinschaft für euch auszunehmen.